Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Einmal im Jahr treffen sich unabhängige Wissenschaftspodcastende zum Austausch. Dieses Jahr Mitte Juni in Leipzig. Kleiner Tipp: Alles, was ihr braucht, um nächstes Jahr dabei zu sein, ist, dass euer Podcast auf der Webseite wissenschaftspodcast.de gelistet wird. So wie Science Goes Podcast. Die Einladung zum Ganzohr 24 kam per Mail. Ich habe sofort zugesagt. Man podcastet ja sonst so vor sich hin. Ich mag es, mich als Teil einer Community zu fühlen, die viel dafür tut, Wissen und Wissenschaft on air zu verbreiten. Mich interessiert, wo wir gerade stehen und welche Trends sich abbilden. Wo und wie machen andere auf neue Podcast-Folgen aufmerksam? Was kann ich mir abgucken? Tatsächlich habe ich Antworten bekommen. Wir waren wirklich nicht faul auf diesem Jahrestreffen. Also, auf Anfang. Schauen wir mal, wer da ist.
Mathe, Physik, Astronomie, also Geschichte haben wir. Wir haben drei Historiker inklusive mir hier. Und einer hat gesagt, ich betreibe meinen Podcast lieber für eine spezielle Gruppe, wo ich lieber dieses Fachpublikum will. Ich bin der Typ, ich möchte so viele Leute wie möglich für ein Thema begeistern, von dem sie noch nie gehört haben.
Katrin Stuff ist Historikerin und hat einen Geschichtspodcast. Sie ist das erste Mal beim Ganzohr und sitzt wie ich in der letzten Reihe. Der mit den Sofas. Das Leipziger Radio Blau, ein freier Sender, stellt uns netterweise seine Räume zur Verfügung. Es riecht nach frisch gebrühtem Kaffee. Bananen und Nusswaffeln liegen bereit. 14 Wissenschaftspodcastende sind wir an diesem Samstag. Chemie-Podcaster Bernd Rupp hat uns zusammengetrommelt. Er ist aktiv bei wissenschaftspodcast.de und organisiert das Treffen. Per Online-Whiteboard sammelt er jetzt Themen, die wir diskutieren wollen.
Ja, genau, das selber mache ich. Genau, machen wir einen Podcast starten in 3a und das aktive Zuhören in 3b.
Weil das Treffen gleichzeitig ein Barcamp ist, strahlt der Beamer eine Tabelle an die Wand für die Themen. Pro Thema gibt es 45 Minuten. Rosa Luxemburg malt auf dem Poster links zu echten Revolutionen. Bernd tippt unsere Wünsche ins Notebook. Die sind eher pragmatisch. Social-Media-Strategien, kritische Interviews, Podcasts als Publikation. Der nächste Schritt, Vorstellung der Themen und Abstimmung. Geologe Karl Urban pitcht spannend erzählen im Wissenschaftspodcast. Er ist auch Wissenschaftsjournalist beim Deutschlandfunk.
Die These, die ich so ein bisschen explorieren will, ist, kann man Wissenschaftsthemen auch in sowas reingießen, was am Ende schön allgemeinverständlich und vielleicht auch so spannend erzählt ist, dass die Leute da so richtig süchtig nach werden oder es auf jeden Fall sehr gerne zuhören. Und meiner Meinung nach passiert es noch zu selten tatsächlich.
Das Gemurmel lässt auf Uneinigkeit und eine spannende Diskussion hoffen. Der Vorschlag ist jedenfalls angenommen. Der Zeitplan steht. Kurze Pause. Auf dem Tischchen neben der Tür liegen jetzt Aufkleber zum Mitnehmen, die für die Podcasts der Anwesenden werben. Ich habe wieder keinen mit. Schade eigentlich. Die Sticker werben für Astrogeo, Wirkstoffradio, Modellansatz, Irmimi. Irmimi? Das muss Katrin mir erklären.
Ich habe den Podcast, also Irmimi, irgendwas mit Mittelalter, das ist dann vorher die Abkürzung. Und da spreche ich über mittelalterliche Handschriften. Und ich mache das sehr, also mit viel Humor, ich mache das auch ganz locker. Podcast habe ich auch Jahre vorher gehört. Aber mal auf die Idee kommen, dass man das selber so anfangen kann. Das ist so, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Also es ist, die Hemmschwelle ist auch gar nicht so groß. Also Mikrofon hat irgendwie jeder und wenn, ist erschwinglich heutzutage.
Wie viele Wissenschaftspodcasts es insgesamt in Deutschland gibt, dazu gibt es bisher keine Statistik. Gesichert ist nur, wie viele es auf wissenschaftspodcast.de geschafft haben. Aktuell 357. Irmimi ist auch dabei. Katrin hat gerade Folge 47 veröffentlicht, über das Arzneibuch des Orthol von Bayerland. Wissenstransfer im 13. Jahrhundert. Auf Instagram ist ihr Claim, ich helfe dir, quellenkritisch zu sein und das Mittelalter und seine Handschriften zu verstehen. Über 1000 Interessierte folgen ihr. Vielleicht, weil die Mediävistin den Bogen ins Heute schlägt und ihrem Publikum Nutzen verspricht.
Mittelalterliche Quellen oder auch andere historische Quellen, die sind wunderbar dafür geeignet, um Medienkompetenz zu lernen, Umgang mit Informationen. Das kann ich spielerisch lernen mit einem Thema, für das ich mich interessiere und kann diese Kompetenz auch auf aktuelle Situationen anwenden. typische W-Fragen, ne? Also woher kommt die Quelle, wofür ist die, von wem und warum und wo ist die erschienen und so weiter. Und deswegen auch immer so die Frage, wofür brauchen wir heute das Mittelalter oder Geschichte oder sonst irgendwas, genau dafür.
Das hätte auch von Gudrun kommen können. Sie sitzt rechts von mir. Ihr Mathematik-Podcast Modellansatz feiert gerade 10-jähriges Jubiläum. Gudrun Täter arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie und bildet auch Lehrpersonen aus. In ihrer Keynote macht sie klar, was sie empört. Dass so viele SchülerInnen Mathe ablehnen, weil sie gesagt bekommen, du kannst das nicht, und darauf festgelegt werden. MathematikerInnen könnten stattdessen ihre Begeisterung zeigen, Lust darauf machen, selbst etwas zu erforschen, selbst wenn es nicht gleich klappt. In ihrem Podcast erfahren ihre HörerInnen auch von Pech und Pannen. Die Lösung von ein paar Problemen oft sich Thomas gerade vom Barcamp.
Ich denke, viele haben Probleme, die jemand anders im Raum schon gelöst hat.
Ja, also sowas Best
Practice. Und das wäre vielleicht was für morgen, was man jetzt sammelt während des, wo habe ich einen kleinen Schmerz, der vielleicht nicht sein muss.
Karl eröffnet die Barcamp-Session zum Storytelling. Das Problem, das er gleich im Wickel hat, geskriptete Gespräche vorm Mikrofon.
Ich mache relativ viel, wenn ich fürs Radio arbeite, in meinem Brotjob, Kollegengespräche. Und ich weiß nicht, ob das eine Berufskrankheit ist, aber wenn ich sowas höre oder auch wenn ich selber mache, ich bin hochgradig unzufrieden, weil so ein Kollegengespräch funktioniert so, da gibt es einen Moderator im Studio und vorher macht man aus, hier das Thema, da gab es irgendwie ein Paper, schick mir mal ein paar Fragen und ein paar Stichworte, was du antworten wirst. Und so machen wir das dann live oder voraufgezeichnet, ne? Also er spult seine oder sie spult ihre Fragen ab, die ich ihr vorher geschickt habe und die beantworte ich dann so, wie der Moderator das auch schon vorher wusste. Und dann kommt ein wahnsinnig spontanes Format bei raus. Und wahrscheinlich hören das die meisten Leute nicht, die keine Radioohren haben. Aber für mich ist das wahnsinnig unbefriedigend und schwierig. Ja? Und deswegen finde ich dieses Format, was Daniel und Richard vor 8 Jahren gestartet haben, fand ich das so toll, ja? Dass man zusammen podcastet, aber trotzdem diese Spontanität mit drin hat.
AstroGeo, sein Podcast, ist ein Co-Hosting-Format. Es funktioniert nach dem Vorbild von Geschichten aus der Geschichte. Eine erzählt, Anna fragt, ohne vorher genau Bescheid zu wissen.
Ich habe euch einfach mal 3 kurze Ausschnitte mitgebracht. Es sind quasi 3 Einstiege von 2 AstroGeo-Episoden. Eine von meiner Kollegin Franzi erzählt, eine von mir erzählt und dann noch ein Ausschnitt aus dem aktuellen Riff-Reporter-Podcast. Und ich hoffe, man hört es einigermaßen jetzt.
Ungefähr 50 Meter rechts und links ist kein Wald mehr da. Den hat diese eine Biberfamilie auf einer Strecke von etwa 4 Hektar komplett gefällt. Und da ist jetzt eine Sumpflandschaft in einem Nutzwald. Und nach der Sumpflandschaft rechts und links geht der Nutzwald wieder weiter. Also es existieren 2 völlig unterschiedliche Systeme. Und dort in dieser Sumpflandschaft explodiert jetzt gerade die Artenvielfalt auf spektakuläre Art und Weise.
Ein Einstieg mit einer kleinen Story. Funktioniert super, finde ich. 30 Sekunden und ich bin bereit für Zahlen und Forschungsdesigns. Bevor wir zum Erzählen über Wissenschaft kommen, geht es um die Art der Fragen, die wir im Podcast stellen. Und noch einmal um den Wunsch, perfekt vorbereitet in ein Interview zu gehen.
Wir haben auch so 2 Sachen, ich weiß nicht, ob die für Storytelling so wahnsinnig wichtig sind, aber wir haben unter uns die Abmachung, dass Zwischenfragen immer erlaubt sind und blöde Zwischenfragen auch. Also manchmal muss auch einfach ein blöder Kommentar oder ein blödes Wortspiel zwischendrin sein, weil natürlich, wenn man jetzt irgendwie, ich habe jetzt 20 Paper, also ich habe wieder gerade dabei, eine Folge vorzubereiten, habe mich irgendwie 1,5 Tage hingesetzt und Papers gelesen und man sitzt schon sehr tief in diesem Kaninchenbau und wird halt schnell auch zum Dozenten, der dann irgendwie anfängt, jetzt hier sonst was zu erzählen und man verliert dann schnell so diese Ebene, dass es am Ende ja auch verständlich sein muss. Und da helfen auch diese konstruktiven versus blöden Zwischenfragen, das so ein bisschen lockerer zu machen.
Wenn man auf Zwischenfragen vorbereitet sein möchte, dann muss man besser vorbereitet sein, als wenn man nur einen Monolog hält. Also klar, auch für einen Monolog muss man mehr wissen, als man direkt vorträgt. Aber bei Zwischenfragen, ich glaube, man möchte ein bisschen die Situation vermeiden, dass man zu oft sagen muss, ja, sorry, weiß ich nicht, so weit ging meine Recherche nicht. Kannst du da einen Eindruck dazu geben?
Ich bin dafür radikale Offenheit. Also Ich finde dafür ist auch diese Art Podcast zu machen da, dass man einfach auch sagt, wo meine Grenzen liegen.
Wir auf dem Lila-Sofa nicken. Radikale Offenheit. Etwas gebackt klingt es schon in meinen Ohren. Ich verstehe Clemens, der da vorsichtiger zu sein scheint. Aber Karls Worte stoßen etwas in mir an. Geht es nicht darum, zeigen, was wirklich ist, Vertrauen vermitteln? Der Wille zur Perfektion ist da eher hinderlich. Guter Punkt. Karl erklärt gerade, an welchen Stellen Wissenschaft nicht ins bekannteste Storytelling-Schema passt, die Heldenreise.
Man hat keine Heldenreise, ja, Forschung ist in der Regel keine Heldenreise, sondern man hat ein komplexes Thema. Man hat auch selten diesen Höhepunkt wirklich, sondern man hat auch oft einfach ein offenes Ende. Also Wissenschaft ist ja auch einfach ein hinten offener Prozess in der aller Regel. Und diese Aktstruktur kann man da in der Regel auch nicht drauflegen, weil die Pfade sehr verschlungen sind. Also das passt alles nicht so richtig gut.
Ich bin eben kein schlimm großer Fan vom Storytelling, weil ich immer oder sehr oft das Gefühl habe, dass es in Geschichten erzählen landet, damit die Geschichte gut wird.
Na gut, wir sind ja der Wahrheit verpflichtet als Wissenschaftsjournalisten. Ne? Also wir erzählen das, was wir recherchiert haben.
Aber du hast die perfekt gekontert mit, wir sind der Wahrheit verpflichtet.
Ich hadere auch immer mit dieser Heldenreise, wie du es beschrieben hast. Was mir sehr hilft, ist, sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, was ist meine zentrale Frage oder meine zentrale Aussage? Und kann dann überlegen, okay, wie kann ich am Ende dieser Szene, am Höhepunkt dieser Szene, diese Grundfrage teilweise einlösen, aber noch Dinge offen lassen.
Nicht alle steigen in die Storytelling-Diskussion ein. Einige hören nur zu. Mir liegt auf der Zunge, dass es so viel mehr Erzähltechniken gibt, nicht nur die Heldenreise. Und alle bewirken etwas. Aber Bernd hat die Zeit im Auge, mal zum Ende zu kommen.
Ich merke da schon, dass es Techniken wären, die ich gerne übernehme, die aber halt auch gelernt und geübt werden müssen. Und dann mit der Zeit machst du es von ganz alleine. Ja? Ich mache ja Expertengespräche. Und gerade wenn ich dann in so einem Expertengespräch bin, dann merke ich selber, wie ich dann selber in meinen Expertenduktus wieder zurückfalle. Ja? Aber das muss man halt üben. Ja? Ja? Und dann muss man auch sich dann selber gewahr werden, man macht es ja fürs Publikum.
Genau, so soll es sein. Es ist auch kein Zufall, dass Karl ein schwarzes T-Shirt trägt. Darauf ein blasser Planet. Darunter Pluto 1930 bis 2006. Karl grinst, als ich ihn darauf anspreche. Er trägt das T-Shirt, wenn er an Schulen geht. Er erzählt dann, dass Pluto nicht nur klein ist, sondern auch heruntergestuft wurde. Und die Kinder fühlen dann mit. Klein und heruntergestuft, das kennen sie. Nachher bin ich dran. Podcast starten heißt die Session und ein Jahr Science Goes Podcast. Ja, die erste Folge zu dem Podcast, den ihr gerade hört, habe ich auf dem Ganzohr 2023 in Berlin aufgenommen. Da war ChatGPT ganz frisch und KI-gestützte Transkription das Ding der Stunde. Ich habe das Gefühl, dass wir in puncto Wissenschaftskommunikation echt Meter gemacht haben. Meine eigenen Learnings in diesem Jahr? Immer eine Folge auf der hohen Kante haben, InterviewpartnerInnen rechtzeitig anfragen und um Mitverbreitung der Episode bitten. Nach der Mittagspause wird's technisch. Stefan Hasslinger ist fürs Podcast-Treffen aus Österreich angereist. Seine Barcamp-Session dreht sich um die Unabhängigkeit und die Sichtbarkeit von Podcasts. Beides unter einen Hut zu bekommen, ist nicht leicht als Host eines Wissenschaftspodcasts. Entweder man geht großen US-Konzernen aus dem Weg oder man lädt den eigenen Podcast dort hoch, wo die meisten potenziellen HörerInnen sind und entwickelt eine Social-Media-Strategie. Die Plattform wissenschaftspodcast.de ist der dritte Weg. Deswegen sind wir alle dort. Was nichts daran ändert, dass unser Publikum uns zuerst auf Spotify und Apple Podcasts sucht. Oder könnte es sein, dass das Engagement von Open-Source-Aktiven doch bald Früchte trägt?
Mich als Techie hat das Fediverse von Anfang an ziemlich begeistert, weil man dachte, da ist jetzt was Dezentrales und da können wir was tun, was wir wollen. Das passt gut zu diesem freien Podcasting auch dazu. Und man dachte, das wird jetzt urabgehen durch die Decke.
Das Fediverse ist ein dezentrales Netzwerk unabhängiger Server. Und Mastodon ist eins der sozialen Netzwerke dort. Von Mastodon und Fediverse habe ich schon beim letzten Ganzohr gehört. Allerdings haben mich die unbekannten Begriffe verwirrt. Jetzt heißt es also Farbe bekennen.
Und mich würde interessieren, was ihr so mit dem Fediverse macht und so tut und Erwartungen habt daran und ob ihr das überhaupt kennt und verwendet und so weiter.
Ich gebe zu, ich schaue jetzt gerade erst auf meinem Handy nach, was auf Podcast Social so läuft, unter dem Tag Wissenschaftspodcasts. Und siehe da, Mitte Juli gibt es die nächste Veranstaltung. Die Fachhochschule Potsdam will Wissenschaftspodcasts etablieren. Mitorganisiert von Ulrike Wuttke, mit der ich eben in der Kaffeepause gesprochen habe. Und Florian Aue postet auf Mastodon ein Foto von uns allen im sonnigen Hinterhof. Hier machen ein paar Anwesende also gerade ernst mit Mastodon. Auch unter dem Hashtag WISCOM viele Posts. Nicht nach geheimen Algorithmen, sondern schlicht chronologisch geordnet. Eine echte Social-Media-Strategie hat Katrin für Irmimi. Sie ist mit dem Podcast auf Instagram, hat aber auch noch einen zweiten Kommunikationskanal. Sicher ist sicher.
Bau dein Haus nie auf fremdem Grundstück. Instagram, Zuckerberg braucht nur einmal irgendwas bestimmen und dann ist deine Followerschaft weg oder was weiß ich. Deswegen Newsletter ist schön, um die Leute zu halten und Vertrauen aufzubauen. Deswegen, ich sage immer, ja, mittelalterliche Handschriften, es geht ums Thema, es geht um Wissenschaft, aber das A und O, was für mich super gut funktioniert, ist voll über Persönlichkeit gehen, voll über die Person. Und ich habe eine, ich habe jetzt keine unfassbar große Hörerschaft, aber ich habe eine qualitativ hochwertige. Haben wir das vorhin
schon abgehandelt mit dem? Am Sonntag ist der zweite Tag des Treffens. Die Sonne scheint und wir setzen uns gleich raus in den Hinterhof. Langsam bilden sich gemeinsame Interessen und Entwicklungen ab. Vielleicht sogar Trends. Ganz klar, auf X, früher Twitter, sind nur noch wenige aktiv. Das Fediverse belebt sich langsam. Wem an Unabhängigkeit gelegen ist, der bewahrt sein RSS-Feed und strebt Richtung Open Source. Auch bei der Social-Media-Kommunikation. Storytelling findet statt, wohl dosiert und auf dem sicheren Boden der Fakten. Außerdem wird die Idee eines Infrastruktur-Frameworks für Wissenschaftspodcasts vorangetrieben. Und Hosts von Wissenschaftspodcasts fahren mehrgleisig, schauen sich jede Plattform an, sogar YouTube.
Die normale YouTube-App oder eine spezielle YouTube-Podcasts-App, das weiß ich nicht, was sie da jetzt etablieren. Und ich habe das auch noch nicht ausprobiert, wie es dann aussieht. Also wie diese Experience wäre, mit diesem Podcast, der jetzt als YouTube-Playlist vorliegt, zu interagieren. Also über die entsprechenden.
Dort spielt allerdings noch der Algorithmus mit, der jeden Post bewertet, Aktivität honoriert und Reichweite. Katrin wird nach Posting-Tipps gefragt.
Wann wirst du als erfolgreich wahrgenommen, wenn die Leute hängen bleiben? Also wenn die wirklich lange auf deinen Post gucken und da muss das Bild schon ansprechend sein, da musst du so einen Hook einbauen, ne? Da hast du erstmal eine grafische Herausforderung, dann Menschen stehen total auf Wissenslücken, dann könntest du eine Folge ankündigen mit einer Frage, hey, wusstet ihr das? Eine provokante Frage. Irgendwas, wo die Menschen denken, jetzt will ich es wissen.
Und was ist der Lohn der Mühe?
Dass ich mich mit den Themen beschäftige und für mich persönlich ist es einfach, dass ich fachliche Sicherheit bekomme und mich traue, das nach draußen zu tragen.
Also ich glaube, der größte Gewinn, den man hat, ist, dass man nach jedem Gespräch, das man geführt hat, hinterher sich so beschenkt fühlt, dass man so eine gute Zeit hatte. Und das ist die eigene gute Zeit, aber auch die gute Zeit, die man der anderen Person schenken konnte.
Besser könnte ich das auch für das ganze Ohr nicht zusammenfassen. Das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest du in den Shownotes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt's einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Lass gerne von dir hören. Die Mailadresse ist sgp@christiane-zwick.de. Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.